Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Kian, mit dabei ist Philipp. Und Philipp, wie geht's? Wie steht's?
Danke sehr. Mir geht's sehr gut. Ich bin ready für einen weiteren Podcast. Bin gespannt, was du für mich hast. Kian hat mir nicht gesagt, welche Fragen heute kommen, nur dass es welche gibt, die wir besprechen werden. Und so starten wir direkt jetzt mal rein. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Genau. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Fragen, die ihr uns in den Kommentaren unter die Folgen schreibt und auch, wenn wir euch dazu ausrufen. Und ich hatte mal wieder Lust, einfach auf mehrere Themen einzugehen und auch Philipps Meinung zu verschiedenen Themen zu hören. Und ich glaube, dieses Interesse teilen viele von euch. Deswegen habe ich mir ein paar Fragen rausgesucht in wirklich sehr verschiedene Richtungen und lese die jetzt einfach mal vor. Philipp kennt die Fragen noch nicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Und zwar von einem Zuschauer, der schildert nämlich, wie es ihm aktuell geht. Der schreibt, ich habe ein schlechtes Verhältnis mit meiner Mutter. Das hat verschiedene Gründe. Ich werde nicht in meinem Weg unterstützt. Sie will natürlich nur das Beste für mich. Sie stellt für mich leider einen absoluten Energieräuber dar. Wie würdet ihr mit der Situation umgehen? Sie hat mir das Leben geschenkt, weswegen ich an einer Änderung sehr interessiert wäre.
Soll ich da anfangen?
Also ich würde erstmal sagen, Philipp, das ist eine Frage, die haben wahrscheinlich viele junge Menschen oder Menschen, die noch mit ihren Eltern leben. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen die alte Leier, die auch wahrscheinlich, wenn ihr in dieser Situation gerade seid, wo eure Eltern vielleicht nicht verstehen, welchen Weg ihr gehen wollt oder welchen Weg ihr als für richtig empfindet, den sie auch gehen mussten mit ihren Eltern und die Eltern von ihren Eltern, also eure Großeltern, wahrscheinlich auch mit ihren Eltern. Ich glaube, es ist nichts, was neu ist. Ich glaube, es ist etwas, was sich oftmals wiederholt. Und ich glaube, es liegt natürlich, so wie es auch der Autor dieser Frage geschrieben hat, größtenteils daran, dass die Eltern immer nur das Beste für einen wollen und versuchen, den Weg mit dem ihres Erachtens nach geringsten Risiko für ihr Kind abzuwägen oder sie auf dem richtigen Weg zu senden, den sie vielleicht gerne gegangen wären, was aber schwierig ist, weil sich die Zeiten eben so schnell ändern in Sachen, was überhaupt der richtige Weg ist. Und wir reden ja oft, Philipp, in unseren Podcasts darüber, in Sachen Disziplin, Durchhaltevermögen, Erfolg, oftmals in diesen neuen Bereichen im Leben, sei es Technologie, die weitergeht, jetzt KI, das, was zuletzt die Aktienmärkte hochtreibt, das, was zuletzt den Hype im Technologiesektor ausgelöst hat, das sind immer wieder neue Bereiche, wo der Weg, den man geht, gar nicht existiert vorher. Das heißt, man beschreitet einen neuen Weg und dann ist es selbstverständlich, dass die Eltern, die diesen Weg gar nicht kennen, du selbst, der diesen Weg gar nicht kennt, dann erstmal skeptisch sind. Die Frage ist aber halt, wie geht man damit um? Wie kann man da eine Balance finden, um nicht ein sehr schlechtes Verhältnis mit den Eltern zu haben und sie einfach mal zu ignorieren? Könnt ihr einfach sagen, ist mir egal, was ihr denkt, ihr wisst es sowieso nicht besser. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was viele Leute machen und einfach seinen Weg gehen, aber gleichzeitig vielleicht noch das Verhältnis tragen. Oder ist das notwendigerweise der saure Apfel, in den man dann da beißen muss, wenn man sagt, man möchte etwas Außergewöhnliches erreichen oder einen außergewöhnlichen Weg gehen? Wie siehst du das?
Also ich hatte selber viele Jahre ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter. Meine Mutter hat meinen Bruder und mich alleine aufgezogen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 11 oder knapp 12. Ab diesem Zeitpunkt hat meine Mutter sich um meinen Bruder und mich gekümmert, was für sie sehr, sehr schwierig war. Für jede alleinerziehende Mutter unglaublich schwierig sein muss, weil man einfach eine zweite Hälfte, die man braucht eigentlich und die für einen maßgeblichen Teil der Erziehung auch und der Entwicklung des Kindes verantwortlich ist, nicht mehr da ist. Und das lag dann eher an mir, weil ich einfach mich aufgelehnt habe, allem gegenüber, was meine Mutter gesagt hat. Alles war scheiße und ich musste alles selber am besten wissen und ich musste alles selber immer machen und ich musste auch 10-mal in die Scheiße treten, bevor ich es gecheckt habe. Mein Bruder war da immer schlauer, der hat sich immer angeschaut, was ich mache und hat dann einfach das Gegenteil getan, was ihm sehr viel weitergeholfen hat. Das gesagt, muss ich sagen, aus der heutigen Sicht betrachte ich vieles anders, was meine Mutter mir damals gesagt hat, was sie damit gewollt hat, und mache sehr vieles, wo ich damals gesagt habe, so ein Scheiß, ich mache das nicht, du bist doch blöd, und viele dumme Dinge gesagt zu meiner Mutter, mache ich das heute genauso. Ja? Also ich entwickle mich, ich habe sehr viel mehr aufgenommen und setze es so um, als das, wie ich es mir damals eingestanden hätte oder erkannt hätte. Deswegen ist wirklich die Frage, was ist der Energieräuber? Ist sie der Energieräuber, weil sie dir Dinge sagt, die du vielleicht, die du nicht magst, weil es eine unangenehme Wahrheit ist? Ja, oder ist sie wirklich ein Energieräuber, dass sie dir wirklich raubt Energie, dass du schwächer bist und dich an deinem Weiterkommen hindert? Das sind essentielle Fragen, die man sich da stellen muss. Sollte es wirklich so sein, dass ein Mensch ein Energieräuber ist, ja, mal völlig abgesehen, ob es die Mutter, der Bruder oder ein entfernter Verwandter oder ein Freund ist. Grundsätzlich, wenn es ein Mensch ist, der dich davon abhält, dass du ein glücklicherer, zufriedener und erfolgreicherer Mensch bist oder wirst, würde ich sagen, gehe vom Kontakt her auf ein Minimum zurück. Ja, ich weiß, du hast geschrieben, sie hat dir dein Leben geschenkt, deswegen ist das eine wirklich wichtige Frage, sich zu beschäftigen, was der wirkliche Grund ist. Geht es darum, dass sie dich triggert und dich deswegen nervt? So war es bei mir früher. Es hat mich genervt, dass jemand mich so gut gekannt hat, wahrscheinlich durchschaut hat, was ich früher noch nicht so als solches erkennen wollte. Und deswegen bin ich da sehr aggressiv, habe ich darauf reagiert? Oder ist es wirklich ein Räuber von Energie? Ja, das ist eine schwerwiegende Anschuldigung auch. Sollte es Letzteres sein, würde ich den Kontakt auf ein Minimum führen. Und ich bin, wie gesagt, niemanden, der sagt, hab keinen Kontakt zu deiner Mutter. Nur ich sehe das unabhängig von der Person, von der wir reden, sondern wir haben nun mal Energie und es gibt Menschen, die stehlen Energie, sie rauben uns Energie und man sollte sich von solchen Menschen fernhalten, wenn das der Fall ist.
Ich finde erstmal die Gegenseite, die du eingebracht hast, sehr interessant. Du hast ja jetzt gesagt, du warst der Rebell und es gab viele Punkte, in denen deine Mutter recht hatte, tatsächlich, absolut, die dir geholfen hätten, die du aber per se einfach abgelehnt hast. Und deswegen finde ich es super wichtig und das ist Teil meiner Antwort. Der erste Schritt muss erstmal sein, so direkt wie möglich in die offene Kommunikation zu gehen, um wirklich erfassen zu können, sind die Bedenken deiner Eltern gerechtfertigt? Wenn sie gerechtfertigt sind, stelle ich mich vielleicht in dieser Situation als Rebell, als junger Rebell falsch an und sollte ich mehr darauf hören? Oder ist das wirklich ein neuer Pfad, den ich entgehen möchte? Und meine engsten Personen aktuell sind einfach die kritischsten, weil sie nur das Beste für mich wollen. Also da muss man wirklich auch vielleicht ausdrücken erstmal entgegen seiner Eltern in Detail, was man eigentlich machen will und auch versuchen zu verstehen und die andere Perspektive zu erkennen der Eltern, um in Ausdruck zu bringen, dass man auch natürlich nachvollziehen kann, was die Risiken auf diesem Pfad sind. Natürlich, das klingt jetzt erstmal alles super schön in der Theorie, in der Praxis wissen wir, nur sprechen bringt meistens nichts. Wenn dann tatsächlich am Ende des Tages deine Eltern sich als, wie du das sagst, Energieräuber darstellen sollten, weil sie einfach nicht akzeptieren wollen, welchen Weg du gehen willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit: Beweis deinen Eltern das Gegenteil. Das ist der einzige Weg. Dann musst du eben mehr arbeiten und das ändern an der Situation, was du ändern kannst, und zwar das erbringen, was auch deinen Eltern das Gegenteil beweisen kann, und das sind Resultate. Das ist zu zeigen, dass dein Weg Früchte erntet. Und ich weiß, dass es viele Wege gibt, bei denen der Teil, der die Früchte erntet, erst sehr, sehr spät kommt, was es sehr, sehr schwierig macht. Da gibt es auch ein Zitat: Die höchsten Türme, die man baut, dort verbringt man die meiste Zeit mit dem Fundament, was diese Situation außerordentlich schwierig macht. Aber es ist eine Situation, durch die alle Leute gehen. Und das Einzige, was man machen kann, ist versuchen, offen zu kommunizieren, beide Seiten abzuwägen, die Infos von den Eltern zu bekommen in Sachen Vorwürfen, was die Risiken angeht, versuchen abzuwägen und zu erklären, dass man sich dessen bewusst ist, dass, und die Gründe zu geben, warum man diesen Weg gehen möchte, und dann abliefern und das nutzen an Zeit, was man hat. Und seien es andere enge Personen, die sich als Energieräuber darstellen, die sich vielleicht einfach gegen dich stellen und man im Gespräch mit dieser Person erfasst hat, dass die Gründe nicht sind, dass sie etwas Besseres für dich wollen. Jetzt fernab von Eltern angenommen, es sind Freunde von dir, enge Freunde, mit denen du aufgewachsen bist oder vielleicht Verwandte, dann sollte man den Kontakt minimieren. Wenn man das Gefühl hat, die Person will nicht das Beste für mich, sondern die findet oder ist vielleicht neidisch, dass ich diesen Weg gehen möchte, würde selber diesen Weg gerne gehen und versucht mich einfach nur deshalb daran zu hindern, weil sie in irgendeiner Weise negative Emotionen hat, dann sollte man den Kontakt, finde ich, vermeiden, ganz sogar minimieren, wenn man kann, und auch das zum Ausdruck bringen. Aber es gibt am Ende des Tages leider, und da bin ich der Meinung, ja, wahrscheinlich leidet die Beziehung zu den Eltern in diesem Zeitraum, aber es gibt leider keinen anderen Weg, als diese wiederherzustellen, als das Gegenteil zu beweisen.
Gut gesagt. Let's go to the next one.
So, ich habe jetzt die nächste Frage für dich, die ist ganz anderes Thema, Philipp. Und ich habe mich da auch zur Frage ein bisschen schlau gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es ganz interessant für die Zuschauer, einfach mal vergleichsweise in Anführungsstrichen alle Möglichkeiten darzustellen. Die Frage lautet, wie denkt ihr über den Tod? Geht es danach in irgendeiner Form weiter oder ist alles vorbei? Und da wissen wir ja bei dieser Frage, Philipp, unabhängig von dem, was ich persönlich denke, was du persönlich denkst, es gibt einmal die Ansicht, was wissenschaftlich oder biologisch passiert, und dann von den ganzen verschiedenen Religionen die Auslegung dessen, was nach dem Tod passiert. Und da habe ich einmal aufgeschrieben, beziehungsweise mir runtergeschrieben, in einer kleinen Zusammenfassung, was wissenschaftlich biologisch passiert, und dann, was im Christentum ausgelegt wird, im Islam, im Judentum, Hinduismus und Buddhismus. Einfach damit wir vielleicht einmal für jeden Zuschauer, der sich gar nicht bewusst ist, okay, wie sehen das die verschiedenen Religionen, wie ist es in der Wissenschaft aktuell, drüber gehen können und dann unsere persönlichen Meinungen dazu sagen. Ich glaube, das ist ganz interessant.
Okay.
Also erstmal wissenschaftlich, biologisch, mit dem Tod endet die Gehirnaktivität und damit das Bewusstsein und die Persönlichkeit. Zersetzungsprozesse setzen ein, der Körper verwest. Ein Überleben des Bewusstseins oder der Seele nach dem Tod ist also wissenschaftlich nicht nachweisbar. Nahtoderfahrungen werden wissenschaftlich als Produkt des sterbenden Gehirns interpretiert und nicht als Beweis für ein Leben nach dem Tod. Reanimierte Patienten zeigen keine übereinstimmenden Erfahrungen oder erinnern sich an ein Jenseits, und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für Wiedergeburt, Auferstehung oder ein Weiterleben nach dem Tod.
Der Tod darf wird ich da also in der ganz kurz widersprechen, Kian, nur bei diesem einen Satz. Du hast vorgelesen, es gibt keine wissenschaftlichen oder es gibt keine sich vergleichenden Erfahrungen. Das stimmt per se so nicht. Ja, ich habe da keine abschließende Meinung, aber es gibt viele, viele Menschen, die eine Minute, zwei Minuten tot waren, die keinen Pulsschlag mehr hatten, die reanimiert wurden, die immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, dass sie durch so ein Tor oder ein Tunnel gelaufen sind, dass sie ein Licht gesehen haben, dass sie im Jenseits gewesen sind. Also zu behaupten, jeder hätte eine andere Story und so. Da, ich meine, du liest ja hier nur was vor, da möchte ich aber widersprechen.
Genau, das ist das, was ich bei meiner Recherche gefunden habe. Du kannst ja gerne widersprechen. Leute, kommentiert auch gerne mal, wenn ihr diesen Punkten widerspricht. Das ist auch nicht meine Ansicht, das ist das, was ich so dazu gefunden habe. Und endgültig als Zusammenfassung, der Tod wird in der Wissenschaft als endgültiges Ende der individuellen Existenz betrachtet. So, wir wissen ja, die Religion, die sehen das alle tatsächlich anders. Angefangen mit dem Christentum. Im Christentum besteht der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele nach dem Tod, die weiter existiert. Am jüngsten Tag, am Ende der Welt, kommt es zur Auferstehung der Toten und dem Gericht Gottes über die Seelen, und Gott entscheidet dann über das Schicksal der Seele, entweder Himmel, Hölle oder Fegefeuer. Im Himmel erwartet die Seele ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, in der Hölle erleidet die Seele ewige Verdammnis und Gottes Ferne als Strafe für ihre Sünden. Das Fegefeuer ist ein Zwischenzustand, in dem die Seele geläutert wird, bevor sie in den Himmel eintreten kann, vor allem im Katholizismus. Und die Vorstellung des Fegefeuers basiert auf der Idee, dass manche Seelen noch nicht vollkommen rein sind, aber auch nicht verdammt, um so eine Möglichkeit zur Reinigung erhalten. Das heißt, es gibt im Christentum einen Ort nach dem Tod, der entscheidet sich basierend darauf, wie man sich im jetzigen Leben verhalten hat. Dieses Muster zieht sich auch durch andere Religionen, beispielsweise im Islam. Auch hier besteht der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Am Tag des jüngsten Gerichts richtet Gott oder Allah über die Taten zu Lebzeiten. Rechtschaffende Gläubige kommen ins Paradies, Jannah, das als Garten voller Freude und Wonne beschrieben wird, und Sündner und Ungläubige kommen in die Hölle, Jahannam, und erleben dort Höllenqualen als Strafe. Interessant hier auch, Märtyrer, die im Kampf für den Glauben sterben, kommen direkt ins Paradies. Und auch hier, die Taten im Diesseits entscheiden also über das Schicksal im Jenseits.
Hast du das mit den Jungfrauen schon erwähnt?
Das habe ich nicht erwähnt. Philipp, willst du das ausführen?
Ich bin da gar nicht so tief drin, aber weil du sagtest Märtyrer und so, das ist ja, denke ich, oftmals die Story, die, also, ne, Leute, korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß sage. Ich bin alles andere als ein Experte, was den Islam angeht, aber was uns von medial gesagt wird, ist doch, wenn ein Märtyrer stirbt, dann bekommt er oben im Paradies so und so viele Jungfrauen, mit denen er sich dann vergnügen kann oder so.
Ich glaube, das ist dann auch wieder Auslegungssache. Das ist, was ich jetzt hier vorgelesen habe, ist möglichst abstrakt und basisch auf das, wo sich die meisten drauf einig sind. Kommen wir zum Judentum. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Da gibt es teilweise den Glauben an eine körperliche Auferstehung, aber teils auch an die Unsterblichkeit der Seele. Hier kommen Rechtschaffene in den Garten Eden oder die Welt, die da kommt, einen paradiesischen Zustand. Sündner kommen in die Gehenna, Hölle, wo ihre Seelen geläutert werden. Also alles klingt sehr ähnlich. Es gibt kein einheitliches, detailliertes Konzept von dem Leben nach dem Tod. Der Fokus liegt im Judentum auf dem Diesseits und der Befolgung der Gebote Gottes. Der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod ist aber Teil auch des jüdischen Glaubens. Und jetzt Hinduismus und Buddhismus, die sind sich unabhängig von den anderen Religionen relativ ähnlich. Im Hinduismus besteht die Glaube an die Unsterblichkeit der individuellen Seele, die in einem Kreislauf der Wiedergeburt gefangen ist. Die Taten des jetzigen Lebens bestimmen die nächste Wiedergeburt und die damit verbundenen Lebensumstände. Ziel ist es, durch spirituelle Praxis und Erkenntnis aus dem Kreislauf der Wiedergeburt auszubrechen und mit dem Brahman, der Weltseele, dem Absoluten, zu verschmelzen. Auf dem Weg dahin kann die Seele in verschiedene Himmels- und Höllenwelten gelangen, die aber nur Zwischenstationen sind. Letztendlich strebt die Seele nach Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Das beim Hinduismus und abschließend beim Buddhismus ist auch die Idee einer unsterblichen individuellen Seele, die abgelehnt wird. Stattdessen geht man von einer bedingten Entstehung der Daseinsgruppen aus. Ziel ist es, den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, auch hier, durch das Erlöschen aller Begierde und Anhaftung zu überwinden. Das angesammelte Karma bestimmt die nächste Wiedergeburt in einer von 6 Daseinsbereichen. Höllenwesen, Tierwesen, hungrige Geister, Menschen, Halbgötter und Götter. Endziel ist das Eingehen ins Nirvana, einem Zustand jenseits aller Bestrebungen und des weltlichen Daseins, frei von Leiden, Begierde und Ego. Der Kreislauf der Wiedergeburt gilt es also zu überwinden, nicht ewig darin zu verbleiben. Also interessant, Hinduismus, Buddhismus, beide Kreislauf der Wiedergeburt, Judentum, Islam und Christentum. Da geht es dann um die Taten, die du jetzt machst und danach einem Übergang in entweder der jeweiligen Auslegung von Himmel oder Hölle.
Mhm. Also sehr, sehr interessant. So. Super, wie du dich da auch darauf vorbereitet hast. Das war auch für mich interessant. Ich würde sagen, so in den Grundzügen habe ich das schon gewusst. Beispielsweise beim Buddhismus, die Wiedergeburt, dass Seelen reinkarniert werden können. Da finde ich ein sehr interessantes Konzept. Was ich jetzt glaube, was passiert, ist eine Spekulation und ich weiß nicht, ob das damit irgendjemandem geholfen ist. Ich möchte vielleicht eher was zum Tod sagen. Was denke ich vom Tod? Ich habe mich schon mal durchaus intensiv mit dem Tod beschäftigt und es war nach einem Flug, den ich hatte. Also ich saß im Flugzeug und da gab es sehr, sehr starke Turbulenzen. Ist einige Jahre her, über 10 Jahre her. Sehr starke Turbulenzen. Und als diese Turbulenzen kamen, die gingen ungefähr so eine Viertelstunde und da ist dieses Flugzeug immer wieder in so Luftlöcher gefallen. Das heißt, es hat also gerüttelt und plötzlich, fumm, hast du dich wirklich so, du warst zwar angegurtet, aber dich hat es nach oben gedrückt, wie es eben ist, wenn ein Objekt plötzlich stark runterfällt und du nicht gleich schnell mitkommst. Ja? Und da habe ich gesehen, wie unterschiedlichste Leute auf die Gefahr des Todes oder die Erwartung des Todes reagiert haben. Und viele Leute waren eben panisch und oh mein Gott und haben rumgeflennt und haben gegrunzt und was weiß ich was. Ja, jeder hat eine andere Reaktion darauf. Und komischerweise war ich selber sehr ruhig. Und ich habe lange danach mich gefragt, warum ich nicht auch, sag ich mal, mir in die Hose gemacht habe oder nach meiner Mami geschrien habe oder so, ja. Ich bin selber zu dem Schluss gekommen, erstens mal, weil ich es für sinnlos erachte, in den letzten Momenten sollten dies die letzten Momente des Lebens sein, diese in Angst zu verbringen. Was für ein Schwachsinn ist das, wenn man mal klar im Kopf ist? Diese Leute sind wohlgemerkt nicht klar im Kopf in dieser Situation, sondern sie sind von Panik und Angst befallen. Und somit verbringen sie möglicherweise, wären dies die letzten Momente des Lebens gewesen, diese in Angst und Schrecken, was ja eine unglaubliche Verschwendung ist. Wenn es also einen Gott gibt, dann würde er nicht wollen, dass wir in den letzten Momenten unseres Lebens Angst und Terror haben, sondern er würde wollen, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, dass wir in Stille Dankbarkeit empfinden. Und das habe ich gemacht. Ich habe wirklich gesagt, wenn es das jetzt ist, ja, wenn es jetzt der Moment ist, wir stürzen ab, dieses Flugzeug zerschellt und wir sind alle tot, zu 99,99%, dann bin ich dankbar. Ja. Und das ist auch das, was ich jetzt denke vom Tod. Natürlich, ich stehe jetzt nicht gerade vor dem Tod, um wirklich zu wissen, wie ich mich dann fühle. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon, ich werde im September 40 Jahre, ich habe so ein geiles Leben gehabt. Ich habe jeden Tag ein geiles Leben. Es ist, jeden Tag bin ich dankbar für so viele Sachen, dass wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich halt 40 Jahre alt geworden. Wenn ich jetzt sage, kein Problem, das ist übertrieben, aber ich würde meinen Frieden damit machen. Auf jeden Fall. Ja. Es wäre sicher schade, ich habe jetzt ein neugeborenes Kind, Frau, Menschen, die mich lieben, die mich dann irgendwie vermissen würden oder die traurig wären. Das wäre eher etwas, womit ich mich beschäftige, als dass ich selber sage, das ist jetzt so furchtbar oder so, weil ich würde noch gerne so viel länger leben. Ja, ich würde gerne noch so viel länger leben, aber beispielsweise sollte der Dritte Weltkrieg jetzt kommen, wir werden alle nuklear in einer einzigen Aschewolke vergehen, ja, ist durchaus eine realistische Situation aktuell, ja, weil wir werken ja mit aller Macht daran, dass es so kommt, dann ist es so. Ja, dann ist es so und dann ist es, wenn du so willst, das Schicksal, dann ist es das, was in diesem Fall für mich vorbestimmt ist und damit mache ich meinen Frieden und das kann ich jedem nur mitgeben. Die Angst vor dem Tod ist eine unnütze Angst. Sie ist unnütz. Sie bringt euch nichts. Erstens, ihr könnt sie eh nicht verhindern. Ihr könnt den Tod nicht verhindern. Der ist so sicher wie die Steuern oder eben der Tod. Ja, die zwei sicheren Dinge gibt es. Dass der Staat Steuern von dir verlangt und dass du irgendwann sterben wirst. Das ist 100% sicher. Und wann das kommt, das ist im Zweifelsfall. Du hast einen gewissen Einfluss darauf. Lebe gesund. Versuche dein Leben, während du es lebst, möglichst gut zu verbringen, dass du gesund bist im Körper und im Geist und nicht wie quasi gehandicapt durch die Gegend rumläufst mit ständigem Schmerz. Alles darüber hinaus wird von jemand anderem bestimmt.
Ich sehe es ähnlich. In Sachen Beispiel mit dem Flugzeug, das ist auch ein Beispiel, das ich oft bringe, wenn ich mit Menschen spreche und die mir sagen, sie haben Angst vor dem Tod. Ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil dieser Zustand, wenn jemand dann anfängt zu schreien, wenn das Flugzeug abstürzt, das ist ein Panikzustand, der wahrscheinlich auf natürliche Reflexe, Überlebensinstinkte Menschen zurückzuführen ist. Adrenalin schießt hoch und man möchte in irgendeiner Weise versuchen zu verhindern, dass da irgendwas passiert, wobei man eben nicht am Lenker sitzt und dann eben keinen Einfluss darauf hat. Und wenn man länger und ausführlicher darüber nachdenkt, hat man im Leben oftmals keinen Einfluss darauf, beziehungsweise sitzt am Ende des Tages nicht an dem Lenker, der entscheidet, wann man stirbt oder wann man nicht stirbt. Es gibt so viele verschiedene Wahrscheinlichkeiten jeden Tag mit viel, viel dümmeren Dingen, in Anführungsstrichen, als einem Flugzeugabsturz, an denen man sterben kann. Sich deswegen ständig Gedanken zu machen, wann es passiert, ob es passiert, sich Angst darum zu machen, bringt einen nicht weiter und wie du auch gesagt hast, ist eine Verschwendung der Energie in dem Moment, die man in Positives umschüren kann. Das sehe ich genauso. Die Frage war ja aber, was wir persönlich denken, was nach dem Tod passiert. Und natürlich, ganz klar, niemand weiß es sicher. Keiner von uns weiß es, keiner auf der Welt, der lebt, kann euch sagen, was nach dem Tod kommt. Ich persönlich bin kein Atheist, aber ich persönlich sehe mich auch nicht einer der jeweiligen Religionen zugewiesen. Das heißt, ich glaube nicht an eine spezifische religiöse Auffassung. Ich glaube an einen Gott oder eine größere Existenz. Das wissen wir, habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Und ich glaube auch tatsächlich an ein Danach. Ich persönlich kann es nicht beschreiben. Es ist eher eine Überzeugung und eine Sache, die ähnlich ist, wie bei wahrscheinlich allen Religionen bei mir, in meinem Glauben nach dem Tod ist, dass das Diesseits und die Handlungen, die man in diesem Diesseits hier unternimmt, einen Einfluss darauf haben. Und das drängt mich persönlich dazu, oder was heißt, es drängt mich, es überzeugt mich eher dazu, so zu handeln, dass es der Allgemeinheit der Menschen besser geht. Das motiviert mich für etwas Positives im Diesseits und nicht für Sinnlosigkeit. Das ist das, wie ich das persönlich sehe. Das kann sich vielleicht noch ändern. Ich bin 24. Vielleicht werde ich irgendwann einer spezifischen Religion mich zugewiesen sehen. Aktuell ist es nicht so. Aktuell glaube ich an einen Gott. Ich glaube an das Schicksal. Ich glaube an einen danach. Aber genauer definieren kann ich es nicht. Ich finde aber das, was Philipp gesagt hat, um da den Schlenker zurückzufinden, sehr, sehr wichtig, dass man versucht, das jetzt so möglichst zu nutzen, dass man es nicht, weil jede Sekunde, die man hat, ist kostbar, dass man es nicht verschwendet mit Emotionen und einem Angstzustand vor dem Tod in den letzten Momenten, die man im Leben hat. Ich glaube, das Leben ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, wir sollten es alle für etwas Positives nutzen. Und ja, Philipp, mich würde trotzdem nochmal interessieren, glaubst du, es geht danach in irgendeiner Form weiter oder glaubst du, was siehst du einfach persönlich? Siehst du vielleicht persönlich eine Art Wiedergeburt? Siehst du ein danach? Siehst du einfach ein Ende?
Ich halte es für möglich. Ich halte alles für möglich. Ja? Also ich schließe grundsätzlich nie etwas aus. Mir hat mal eine Frau gesagt, die hat sich selber als Heilerin bezeichnet. Die hieß Sitara Onansis, so war, glaube ich, ihr, keine Ahnung, Künstlername oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Und die hat gesagt, du warst in einem deiner letzten Leben ein Bettelmönch. Ein Bettelmönch ist früher jemand gewesen, der ist quasi durch die Länder gezogen und hat für Menschen gebetet, die ihm dafür was gegeben haben. Nahrungsmittel, Übernachtungsmöglichkeiten, vielleicht ein bisschen Geld. Und für diese Menschen hat er dann gebetet. Das ist ein Bettelmönch. Und sie sagte mir, du musst in diesem, im jetzigen Leben immer nur Danke sagen. Dankbar sein für das, was du hast. Und es wird aus einem Füllhorn immer genügend für dich da sein. Ja. So, das habe ich, da war ich noch recht jung, wo ich das gehört habe. Ich erinnere mich aber noch daran. So, ich habe das aufgenommen. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich weiß, ich war ein Bettelmönch, sondern ich habe es einfach aufgenommen, diese Sache, und dass es möglicherweise meine Seele schon mal in einem anderen Leben gab. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin aber definitiv im Camp dabei, dankbar zu sein für die Dinge, die ich habe. Und ich kann definitiv so für mich bestätigen, dass diese Praxis, die ich seit vielen Jahren so praktiziere, dankbar zu sein für die Dinge, stetig dafür sorgt, dass ich immer mehr und mehr und mehr bekomme. Und dafür sage ich auch Danke.
Gut, dann würde ich sagen, nächste Frage, ganz anderes Thema wieder. Und zwar etwas Moderneres. Nutzt ihr KI, um Aufgaben von euch zu übernehmen? Eventuell für Hopf eine Möglichkeit, um schnell auf E-Mails zu antworten und Zeit zu sparen. Wie nutzt ihr das?
Sehr gute Frage, ja. Also ich weiß noch nicht. Also ja, wir nutzen KI. Bei mir in der IT-Abteilung bauen wir gerade eine eigene KI-Abteilung innerhalb der Abteilung auf. Da sind wir sehr stark dran. Ich persönlich ja, mit ChatGPT manchmal, aber auf diesen Punkt jetzt E-Mails beantworten, das ist mein größter Tagespunkt jeden Tag, das erschlagen werden, die tägliche Lawine, die so auf mich zukommt, mit einfach diesen E-Mails, die nicht abzureißen scheinen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie eine KI für mich die beantworten soll, ohne dass ich sie danach lese, sollten das relevante Themen sein, wo eine gewisse Entscheidung getroffen werden muss.
Wahrscheinlich ist da die Zeitersparnis und dafür nutze ich sehr oft KI, einfach die Formulierung des Ganzen in einem vernünftigen Ausmaß, sodass man schnell kurz stichpunktartig runterschreiben kann, was man inhaltlich antworten würde, aber das tatsächliche Formulieren, Rechtschreibung, Grammatik, das übernimmt dann die KI. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Ich persönlich nutze KI sehr, sehr häufig, tatsächlich jeden Tag, in Sachen Recherche und Themenerforschung, um potenziell neue mögliche Zusammenhänge zu gewissen Themen zu finden. Weil es ist einfach wie ein zusätzlicher Kopf, den man fragen kann. Beispielsweise, ich habe eine Auslegung zu einer Situation im Finanzbereich. Dann kopiere ich mir das rein und frage erstmal einfach ganz, ganz stumpf, wie das die KI sieht. Wo ist der Zusammenhang hier? Meistens kommt dann nicht etwas, was ich vorher nicht wusste, tatsächlich, sondern woran ich auch gedacht habe. Meistens ist die erste Antwort sehr basic, aber wenn man dann mit den Prompts, also mit den Anweisungen, der man der KI gibt, in der nächsten Antwort nochmal tiefer reingeht und sagt, okay, jetzt überleg nochmal kontrovers, kritisch und etwas, was du nicht bisher bedacht hast. Oder ihnen dann Stichpunkte, die ich selber in meinem Kopf habe, gibt und er mir dazu dann Kontext gibt, das bringt mich dann einfach immer wieder auf neue Zweige oder Auslegungen, Dinge zu interpretieren. Das ist der Zusammenhang Nummer eins, in dem ich KI am meisten aktuell nutze. Und ich schaue mir auch viele neue KI-Entwicklungen an. Der CEO von Nvidia hat ja gesagt, bringt euren Kindern nicht mehr Coden bei. Das macht bald nur noch die KI und die Sprache, in der wir coden, also Programme schreiben werden, wird die natürliche Sprache sein, weil das die Anweisungen sind, die man der KI geben wird. Das heißt, keine Codesprache mehr lernen. Und da habe ich jetzt heute erst auf meiner Timeline und Twitter gesehen, da gibt es eine neue KI-Software, die heißt Devin, die für dich Programme schreiben kann, voll autonom sie deployen kann und dabei knapp 5-mal besser sein soll als die bestehenden Top-Modelle Claude oder GPT-4. Also ich glaube, KI ist, und das ist auch bei meinem Team, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, interessanterweise, den sage ich allen, ihr solltet KI verwenden, weil es eure Effizienz steigert. Ihr solltet nicht unnötig 10 Jahre damit verbringen, eure Texte nochmal zu überprüfen und zu checken, ob ihr alles richtig geschrieben habt, sondern ich erstelle mal Prompts, eine Framework, in dem ein Text auszusehen hat oder eine Antwort auszusehen hat und die pflegst du so in der KI ein mit dem Inhalt, den du erarbeitest. Also die Inhaltserarbeitung ist immer noch das, was man selber übernimmt. Nur dieses Framework, um das herumgebaut wird, das kann man eben automatisieren mit der KI. Das ist der Weg, wie ich das persönlich aktuell nutze und wie ich glaube, wie es aktuell am effizientesten ist. Und ich probiere da auch alle verschiedenen neuen KIs immer aus. Da gab es jetzt von Google ein großes Update. Cloud benutze ich länger schon, GPT-4 benutze ich. Und es hängt tatsächlich auch interessanterweise von den Aufgaben ab, zu welcher KI ich persönlich greife. Aber ja, das ist meine Antwort
dazu. Wenn ich da mal eine Frage stellen dürfte, Leute, auch eine Frage raus. Ja? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Würdet ihr euch dafür interessieren, das ist jetzt auch mein Eigeninteresse, dass wir mit Kian mal einen eigenen Podcast machen, wo er uns nur wirklich detailliert in die KIs, die unterschiedlichen KI-Formate einführt und vielleicht mal anhand eines Beispiels zeigt, wie er etwas ausarbeitet. Weil ich finde das super interessant. Ich kann ihn jetzt natürlich persönlich fragen und er wird es mir zeigen, aber dann werden es viele zehntausende Leute nicht sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig geile Sache wäre, Kian, dass du einfach mal zeigst, wie du damit arbeitest, wie du diese Prompts fütterst, wie du eine Aufgabe nachher per KI löst.
Ja, lasst uns das gerne mal machen, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es in die Kommentare, dann können wir da extra separat eine Podcast-Folge drüber machen. So, dann ja. Philipp, die nächste Frage von einem Zuschauer. Alle diese Fragen sind von Zuschauern. Ich wollte euch mal fragen, was ihr von Versicherungen allgemein haltet, welche notwendig sind und welche nicht. Und bei dem Thema, Philipp, bevor ich dich antworten lasse, würde ich mal als erstes antworten. Und ich bin da jemand, ich war schon immer und hatte schon immer eine unglaublich skeptische Grundhaltung gegenüber Versicherungen. Also mein Eindruck war schon immer, viele Versicherungen bringen viel mehr Schein als Sein. Und dementsprechend sollte man sowieso jedes Angebot kritisch einzeln überprüfen in Sachen Notwendigkeit versus Profit. Das heißt, es gibt einen Unterschied. Ich sage nicht, dass alle Versicherungen Schwachsinn sind, aber es gibt einen Unterschied zwischen unerlässlichen Versicherungen, sei es mal Haftpflichtversicherung oder Krankenversicherung, oder eher solche, die als Profit für Versicherer statt als in irgendeiner Weise Schutz für den Versicherten gelten. Natürlich ist in jeder Hinsicht Versicherung die eigene Verantwortung auch richtig wichtig in Sachen Risikomanagement, in Sachen beispielsweise, wenn du Uhren hast und diese die ganze Zeit draußen tragen möchtest, dann solltest du wahrscheinlich eine Versicherung abschließen, wenn du nicht möchtest, dass sie dir geklaut werden und du nichts davon kriegst. Wenn du sie hast, aber sie im Safe liegen hast, dann hast du eine andere Art von Versicherung dafür und dann auch für sich selber berechnen und abwägen, inwiefern da überhaupt Kosten-Nutzen ist. Und das muss man für jede Versicherung im Fall mit was wäre der maximale Schadensfall und ist es dann gerechtfertigt, die Summe, und wie wahrscheinlich ist so etwas, dass so etwas passiert überhaupt und was für einen Einfluss habe ich darauf nehmen. Ich persönlich kritisiere Überversicherung. Ich glaube, viele Menschen sind überversichert und das wahrscheinlich, weil es so viele Versicherungsberater gibt, die da halt ihre Provision dran verdienen. Und viele Menschen lesen auch nicht das Kleingedruckte bei Versicherung. Viele Versicherungen schränken dann am Ende, wenn der Tag kommt, die Leistungen, die sie dann wirklich erbringen, in ihren Bedingungen so stark ein, dass selbst wenn das passiert, gegen das man sich versichert hat, dann vielleicht eine kleine Formalität falsch war und man kriegt gar nichts zurückerstattet. Und dementsprechend bin ich da einfach super, super skeptisch nach wie vor und beschränke meine persönlichen Versicherungen auf das, was wirklich unerlässlich ist, notwendig ist.
Ja, das sind alles valide Punkte. Es gibt ja Statistiken auch darüber, wie oft Versicherungen wirklich auf die Masse gesehen genutzt werden. Es ist wirklich, man müsste da sehr ins Detail gehen, was wir jetzt hier nicht machen können. Grundsätzlich, ich kenne Leute, die Versicherungen sehr, sehr, sehr intensiv annehmen. Ja. Eine Freundin von mir, die ist, ich weiß nicht, die kann wahrscheinlich nicht aus dieser Versicherung rausgekündigt werden. Die hat schon Hunderttausende, ja, wirklich Mehrzahl, Plural, Hunderttausende, ja. Hat sie schon an Kosten für die Versicherung wegen Behandlungen gekostet. So. Eine Versicherung ist eben auch immer das Spiel mit dem, wenn da mal diese eine große Sache kommt, ja, diese eine, du wirst schwer krank oder so und dann kostet die Behandlung, keine Ahnung, 100.000 Gott sei Dank hast du die Versicherung abgeschlossen, weil die zahlt jetzt, wenn sie zahlt. Ja. Ich kenne auch andere Fälle aus Situationen in den Vereinigten Staaten, wenn ich da mit der Frau meines Bruders, sie ist ja Amerikanerin und mein Bruder lebt in Texas, wenn ich mit denen darüber spreche, was die mir erzählen, was teilweise Versicherungen dann einfach nicht zahlen, ja, dass dieses, wie knallhart dieses Geschäft ist, noch mehr in den USA, so kommt es mir vor, ja, wie knallhart das ist, dass die dann teilweise Leute wirklich verrecken lassen, ja, Pech gehabt, nein, du kriegst diese Krebsbehandlung nicht, nein, das wird nicht gecovert, bumm, Ende, ja, und dann war's das. Deswegen ist es wirklich schwierig. Ich tendiere aber auch zu grundsätzlich einer kritischeren Haltung. Warum? Weil diese Branche eben immens groß ist und sich durch sich selbst ernährt. Ja, das ist wie die Pharmabranche. Ja, die Pharmabranche stellt Medikamente her. Die verdient daran, wenn diese Medikamente genutzt werden. Wenn die Leute gesund sind und keine Medikamente nutzen, dann verdienen die nichts. Eine ganz logische Sache. Wie das manche Leute immer noch nicht begreifen können, ist es beyond me. Ja, aber wenn wir uns das bei der Versicherungsbranche auch anschauen, die Leute müssen sich in einer gewissen Quote versichern, ja. Die brauchen immer neue Versicherungen, damit die vielen, vielen, vielen tausend Versicherungsvertreter, die wir in Deutschland haben, weiterhin alimentiert werden. Logischerweise, ja, da ist jetzt auch nicht, ich meine das gar nicht anrüchig, sondern das System, it feeds on itself, ja, also es muss sich erhalten und dadurch, dass es sich erhalten muss, muss es Situationen kreieren, die Leute dazu motivieren, sich für alle möglichen Sachen versichern zu lassen. Wenn ich jetzt beispielsweise überlege, ich habe eine eine Versicherung vor ein paar Jahren abgeschlossen, dass wenn ich mal ausfalle, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, irgendwie sowas, ja genau. So, und ich müsste jetzt mal nachschauen, ich zahle da irgendwie jeden Monat, keine Ahnung, 250 Euro oder sowas. Und wenn ich dann mal ausfallen sollte, dann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, dann kriege ich irgendwie pro Tag, ich habe keine Ahnung, 50 Euro oder irgendwie sowas. Wenn ich mir das jetzt überlege, das reicht mir fürs scheiß Mittagessen, ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, ich esse nicht jeden Tag für 50 Euro Mittag, aber verstehst du? Wenn ich mir jetzt heute überlege, ist es vollkommen sinnlos, ja. Also ich, Gott sei Dank verdiene ich so viel Geld, dass ich an sich theoretisch die nächsten 10 Jahre damit auskommen kann. Aber trotzdem bin ich da drin in dieser Geschichte und wahrscheinlich, wenn ich das mal Ganze durchleuchte, was ich für meine Privatversicherung jeden Monat zahle, Junge, ja, das geht schon in Richtung 1.000 Euro. Brauche ich das? Ja, ich habe dann irgendwann mal eine Zahnarztrechnung oder so, die ist mal, keine Ahnung, was weiß ich, 4.000 Euro oder so, ja, aber wenn ich das wahrscheinlich hochrechne, ich weiß es aber nicht, ja, man müsste das mal genau gegenrechnen, bisher in meinem jetzigen Leben, ich bin noch ein recht junger Mensch, ich würde grundsätzlich sagen, dass ich gesund bin, geht sich das alles noch aus, wahrscheinlich wäre es günstiger, wenn ich diese Summen, die ich jeden Monat einzahle, einfach nur für meine Arztrechnungen bezahle. Auf der anderen Seite, irgendwann kommst du in ein Alter, wo eben die Wehwehchen mehr werden, wo es auch mal sein kann, dass du einen Hirnschlag hast oder sonst irgendwas, bis 4 Wochen im Krankenhaus und dann, Gott sei Dank, hast du eine Versicherung, die das für dich zahlt, gesetzt dem Fall, sie zahlt es, weil es dich sonst komplett ruinieren könnte finanziell. Ja? So, das ist die Abwägung.
Ich glaube, das Wichtigste, Philipp, ist nachzuvollziehen erstmal die Incentives. Wie verdienen Versicherungen Geld? Sie verdienen kein Geld damit, dass wenn die Dinge, gegen die du dich versicherst, wirklich eintreffen, weil dann müssen sie ja zahlen, sondern sie verdienen Geld damit, wenn du dich versicherst und möglichst lange nichts passiert oder vielleicht sogar gar nichts passiert. Das heißt, du zahlst einfach einen Betrag in Sachen Schutz gegen etwas, was am Ende gar nicht eintrifft. Und dann warst du vorsorglich lieber sicher, hast es gezahlt, die Versicherung verdient Geld und musste im Umkehrschluss keinen wirklichen Aufwand betreiben. Das Problem ist, diese Situation, diese Einmalsituation, die dann super wichtig sind, wo man dann eine Versicherung braucht, sei es im Gesundheitsfall, sei es beim Auto, eine sehr, sehr wichtige Versicherung, die ich in Deutschland abschließen würde, wäre vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung für die meisten Leute,
ja,
weil du immer Rechtsbeistand brauchst. Aber wenn du dann einen riesigen Fall hast und dann irgendeine Kleinigkeit nicht dem Kleingedruckten nach ausführst und dann die Versicherung sagt, nö, das zahlen wir nicht, dann hat dir die Versicherung gar nichts gebracht. Und die Versicherung, wie wir gerade erfasst haben, die verdienen ja ihr Geld damit, genau das zu tun, was du dann in diesem Fall nicht möchtest, und zwar so viele Fragen zu stellen in der Situation, um zu verhindern, dass sie dir diesen Betrag zahlen müssen, dass sie das für dich übernehmen müssen. Deswegen muss man sich einfach für sich selber abwägen, für diese ganzen Extra-Versicherungen, sagen wir, angenommen für irgendwelche Wertgegenstände oder andere Dinge, wenn du einfach nur eine Versicherung für deine Uhren zum Beispiel abschließt, die Versicherung aber nur dafür gilt, wenn unter dem Vorwand und dieser Bedingung und du darfst sie auch nur 3 Tage im Jahr tragen und du musst es alles festhalten und dann hast du es aber nicht richtig festgehalten, wann du sie zuletzt getragen hast und solche Geschichten und am Ende ist deine Uhr geklaut, dann hast du trotzdem, trotz der Versicherung, deinen Schaden nicht zurückbekommen. Deswegen lest immer das Kleingedruckte bei den Versicherungen und seid immer so skeptisch wie möglich. Prüft es so kritisch wie möglich, jedes Angebot, für Dinge, die ihr auch als notwendig empfindet, damit ihr am Ende wirklich was habt von der Versicherung. Das ist so der Tipp, den ich geben kann. Am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich überversichern will, ob er sich unterversichern will. Eigenes Risikomanagement, eigene Vorsorge betrachten und das für sich abwägen.
Gut gesagt, ja. Ich kann dem auch nicht mehr hinzufügen. Ich bin da kein Experte. Ich habe mal mit einem Experten für Lebensversicherung, der Lebensversicherungen aufkauft. Der hat wohlgemerkt auch ein Interesse daran, diese Lebensversicherung aufzukaufen. Der mir aber in einem internen Gespräch mal ganz ehrlich gesagt hat, Junge, die Renditen, die sind so unglaublich schlecht, dieser Lebensversicherungen werden immer schlechter, dass du die ersten 2 Jahre sowieso nur mal für die Provision einzahlst, die die Person bekommen hat, die die Lebensversicherung empfohlen hat, ja, die sie dir vermittelt hat und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die viele Leute noch machen heutzutage, die wahrscheinlich antiquiert wären. Es wäre renditetechnisch besser, einfach nur in einen Index-ETF zu investieren oder so mit einem ganz normalen Sparplan, anstatt beispielsweise eine Lebensversicherung. Aber auch hier ohne Gewähr. Ich bin da kein Experte darin. Wie Kieran ganz richtig gesagt hat, seid sehr, sehr kritisch. Generell bei allem, auch bei unseren Aussagen. Behaltet euch eine kritische Meinung bei. Das ist ganz, ganz wichtig, Dinge nicht einfach so zu übernehmen, wie sie einem gesagt werden.
Gut, dann würde ich sagen, letzte Frage, Philipp. Eher eine Fun-Frage, wobei die ernst gemeint ist. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Habt ihr mitbekommen, dass sich ein deutscher Fortnite-Pro Philipp Hopf genannt hat? Was ist eure Meinung dazu?
Also Fortnite ist irgend so ein Fantasy-Spiel, glaube ich, habe ich selber noch nie gespielt. Meine Zockerzeiten sind lange vorbei. Habe ich früh gezockt? Ja. Ich habe gezockt wie ein Geisteskranker. Aber also ganz früher war es Hitman witzigerweise auch ein Mann mit Glatze. Da erinnere ich mich noch dran, da musstest du so durch verschiedene Welten und keine Ahnung, so als Profikiller Leute abmurksen. Und dann habe ich lange über so ein Jahrzehnt locker habe ich FIFA gezockt wie ein Geisteskranker. Ja, wirklich. Ich weiß, FIFA-Zockerzeiten, da habe ich 14 Stunden am Stück oder so gezockt. Ja, und ich weiß noch, wie es mich angekotzt hat, wenn ich aufs Klo musste, weil ich wollte nicht auf Toilette. Ich wollte nicht pinkeln, ich wollte einfach weiter zocken. Ja. Hätte ich meine Zeit sinnvoller nutzen können? Ja, hätte ich. Ja, dann wäre ich auch schon mit 24 wieder Kian mit der Nautilus da gesessen und hätte mich des Lebens gefreut. Aber ich habe mit 24 auch noch sehr viel gezockt. Ja, und irgendwann habe ich dann halt einfach gelassen, weil ich erkannt habe, wie viel Zeit, das ist ein unglaublicher Zeitdieb. Zu dem Thema Fortnite, keine Ahnung, Fortnite, glaube ich, Fantasy-Spiel, hat mich nie getroffen, war nie so ein Ding, wo ich mich dafür interessiert habe, wenn sich da einer Philipp Hopf nennt. Grüße gehen raus, mein Lieber.
Habe ich auch nicht mitbekommen. Fortnite ist ja ein Survival-Shooter und wenn du Pro bist, dann sehen das auch Leute und dann verdient man auch Geld, wenn man abliefert. Deswegen, also lieber Philipp Hopf, der sich bei Fortnite so genannt hat, hoffentlich wirst du deinem Namen gerecht und machst was draus.
Dann will ich Lizenzgebühren. Nee, im Spaß, wenn der richtig geil sein sollte oder so, dann melde dich mal. Ja, vielleicht stelle ich mich als Avatar zur Verfügung.
Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's von der Podcast-Folge. Wir haben viele verschiedene Themen heute mal wieder besprochen. Stellt ruhig gerne weitere bunt gemischte Fragen in die Kommentare für ein nächstes Mal vielleicht. Hat Spaß gemacht, Philipp. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.